Guten Morgen, ihr Lieben. Ich hab heute Morgen mal was mitgebracht. Und wer es nicht sehen kann, es sind zwei Luftschlangen. Denn eigentlich müsste ich euch ja heute Morgen begrüßen mit Hello und Alaaf. Denn wir haben heute Karnevalssonntag. Oder eben auch Fastnachtssonntag, also der Sonntag vor Rosenmontag. Und da ich schon öfters an Karnevalssonntag Singen und Brei hatte oder auch gepredigt habe, dachte ich mir, es wäre wohl an der Zeit, mir darüber mal ein paar Gedanken zu machen und die in den Gottesdienst einzubetten. Wir befinden uns also am Ende der närrischen Zeit. Wir feiern das letzte Hurra. Es wird also nochmal so richtig auf die Pauke gehauen, bevor an Aschermittwoch alles vorbei ist. Am Aschermittwoch wird der Hoppeditz verbrannt, Ordnung und Alltag und Ernsthaftigkeit kehren zurück und die Fastenzeit bis Ostern beginnt. Vor einigen Jahren hatten Heike und ich, also meine Frau, unseren Schwager und unsere Schwägerin als Dank für die Hilfe bei einem Umbau nach Köln zum Abendessen eingeladen. Und wie es sich nun mal für einen ordentlichen Pietisten aus Siegen gehört, hat er die Karnevalszeit nicht im Kalender vermerkt. Also fuhren wir nichtsahnend am Karnevalssamstagabend nach Köln zu einem Lokal in der Nähe des Doms. Wir wunderten uns über die vielen verkleideten und maskierten Menschen in der Stadt und waren dann völlig befremdet, als direkt vor unserem Lokal drei verkleidete Männer, einer davon in Frauenkleider, in einen VW-Bus stiegen. Es handelte sich um das Kölner Dreigestirn, also Prinz, Bauer und Jungfrau. Nur um mal bei euch so ein bisschen Kopfkino in Gang zu setzen, schaut euch mal um und stellt euch mal die Männer, die um euch herum sitzen, mit Narrenkappe vor. Und nehmt euch den unscheinbarsten Mann und stellt ihn euch auch noch in Frauenkleidern vor. Das ist dann die Jungfrau. Für die Menschen unter uns mit rheinischen Wurzeln oder ins Rheinisch wachsende Geäst mag das alles normal sein. Ich fand diese Narren sehr befremdlich. Aber nun habe ich diese Bilder für immer im Kopf gespeichert und weiß, wie echte Narren und Närrinnen live aussehen. Wobei ich zugeben muss, dass ich früher sehr gerne die Büttenreden im Fernsehen geschaut habe. Der Narr in der Bütt darf sagen, was niemand sonst sagen darf und was sich sonst niemand traut. Und es war und ist manchmal köstlich. Und das gilt nicht nur heute, das war auch früher schon so. Schon immer waren Narren provokativ, schon immer haben Narren der Gesellschaft und den Mächtigen den Spiegel vorgehalten. Der Narr stand schon immer außerhalb der Ordnung. Er galt als nicht ganz ernstzunehmend. Und genau deshalb durfte er die Wahrheit aussprechen. Sein Spott war erlaubt, weil er es als Spiel getarnt hatte. Der Narr war auch immer ein soziales Sicherheitsventil. Er verspottete die Fürsten und die Kirche und die Reichen. Er benennt Missstände, er entlädt gesellschaftlichen Druck. Bei ihm ist der Dumme der Kluge, der Arme der König und der Mächtige der Lächerliche. Das Rezept der Narren lautet: Wahrheit und Humor ergeben eine akzeptable Meinungsfreiheit, auch in einem Umfeld, wo sonst Meinung gefährlich, wenn nicht sogar tödlich sein könnte. Aber der Karneval begrenzt diese Zeit, eben auch die närrische Zeit, die nun ihren Höhepunkt hat und am Aschermittwoch sein Ende findet. Wenn Paulus eine Reise nach Köln antreten würde, Er würde sich dort direkt wie zu Hause fühlen. Er war aber nie in Köln, aber er war in einer ähnlichen Stadt mit einer ähnlichen DNA wie Köln, in Korinth. Korinth war zur Zeit des Apostel Paulus tatsächlich das Köln der Antike. Beide Städte teilen einzige zentrale Eigenschaften, die von Handel, Multikulturalität, Lebensfreude und einer gewissen moralischen Flexibilität geprägt ist. Korinth ist in Griechenland ca. 70 Kilometer westlich von Athen und hat heute 30.000 Einwohner und war damals schon zu Paulus Zeiten keine verschlafene Kleinstadt, sondern eine boomende römische Kolonie. Durch ihre zwei Häfen kontrollierte Korinth den Handel zwischen Ost und West. Alles floss durch Korinth, Waren, Geld und Menschen. Korinth war ein Schmelztiegel. Römische Beamte, griechische Intellektuelle, orientalische Händler und Sklaven lebten auf engstem Raum. Korinth war laut, dreckig, reich und extrem sündig. Der damals geprägte Begriff Korinthisieren bedeutete schlichtweg ein ausschweifendes Leben führen. Und die Stadt war voller Leute, die sich für extrem weise hielten. Paulus spricht in seinen Briefen sogar von intellektuellem Hochmut. Es gab auch eine große christliche Gemeinde in Korinth, aber die war gespalten. Die einen Leute sagten, ich halte zu Paulus, die anderen, ich halte zu Apollos und wieder andere, ich halte zu Petrus. Das war religiöser Klüngel pur. Man suchte sich seinen Patron, um den eigenen Status zu erhöhen. Die Korinther waren stolz auf ihre christliche Freiheit, nutzten die aber auch gerne als Ausrede, um weiterhin zu Prostituierten zu gehen oder sich beim Abendmahl zu betrinken, während die Armen hungerten. Und genau das störte Paulus massiv. Ich weiß nicht, ob Paulus sauer oder zornig war, aber zumindest fand er eine passende Form, seinem Unmut zum Ausdruck zu bringen. Ich weiß auch nicht, ob es sonst noch Texte in der Bibel gibt, die sich der Ironie bedienen, aber Paulus greift genau zu diesem Stilmittel. Weil Ironie vielleicht die einzige Form war, die in dieser Situation Gehör fand. Paulus will die Missstände in der Korinther Gemeinde bloßstellen, die Selbstüberschätzung der Korinther brechen und die Korinther zum Nachdenken zwingen. Paulus sagt in 1. Korinther 4, Vers 10 ironisch, wir, also er und seine Leute, wir sind Narren um Christi willen. Ihr aber seid klug in Christus. Wir schwach, ihr aber stark. Ihr herrlich, wir aber verachtet. Da haben wir wieder den Narren. Aber diesmal nennt Paulus sich selbst einen Narren. Einen Narren um Christi willen. Paulus will durch seine Ironie sagen, das Leben im Glauben an Jesus, das Leben als Jünger und Freund Jesu ist wichtiger als die Anerkennung durch die Klugen und Mächtigen, mit denen man im Alltag zu tun hat. Paulus bezeichnet sich bewusst als Narr, weil er seinen eigenen Überzeugungen im Glauben an Jesus folgt und nicht den Maßstäben der Gesellschaft für Klugheit und Erfolg. Er folgt Jesus, bei dem der Dumme der Kluge ist, der Arme der König und der Mächtige der Lächerliche ist. Nur im Gegensatz zu den weltlichen Narren hat Jesus nicht nur geredet, sondern auch gehandelt. Jesus hat den angeblich Klugen und Mächtigen und Königen nicht nur den Spiegel hingehalten, er hat sie durch sein Handeln direkt und scharf kritisch provoziert. Jesus heilte Kranke am Sabbat, obwohl religiöse Autoritäten dies als Arbeit verboten hatten und brach damit die strikte Gesetzesauslegung. Jesus berührte Aussätzige, Kranke und Besessene, was ihm nach dem jüdischen Gesetz unrein machte. Jesus aß bewusst mit Zöllnern, also Kollaborateuren der Römer und gesellschaftlich Geächteten und verletzte damit die sozialen und religiösen Abgrenzungen. Er sprach Menschen die Sündenvergebung zu, ohne Opfer, ohne Priester, ohne Tempel, was für die religiöse Elite eine Gotteslästerung war. Er nannte Pharisäer und Schriftgelehrten Heuchler, was ein offener Angriff auf die religiösen Autoritäten waren. Jesus erklärte die Speisegebote, Reinheitsgesetze und Fastenregeln für eine zentrale Forderung des Glaubens. Nicht für eine zentrale Forderung des Glaubens, Entschuldigung. Er sprach öffentlich mit Frauen und nahm sie ernst. Er brach mit den patriarchalischen Normen. Frauen waren sogar die ersten Zeuginnen seiner Auferstehung. Jesus stellte die Kinder als Vorbild für den Glauben hin, obwohl Kinder eigentlich rechtlich sozial unbedeutend waren. Er vertrieb Händler und Geldwechsler aus dem Tempel, was eine direkte Provokation der religiösen und wirtschaftlichen Macht war. Er predigte einen radikalen Gegenentwurf zur gängigen Ehr- und Vergeltungskultur, indem er aufrief, die Feinde zu lieben und die andere Wange hinzuhalten. Er wusch seinen Jüngern die Füße, was eine Sklavenarbeit war. Dienen, nicht herrschen, war sein Credo. Und ich könnte noch mehr Sachen aufzählen. Und über allem, Jesus folgte konsequent und unerschütterlich dem Pfad der Liebe. Denn ohne Liebe ist alles nichts, wie es Paulus in einigen Kapiteln weiter an die Korinther schreibt. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber der Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Wenn also Paulus davon spricht, dass er ein Narr um Christi willen ist, dann hält er damit den Korinthern den Spiegel vor, damit sie erkennen, dass sie mit ihrer Einstellung zu Gott und zu Jesus und dem Glauben und mit ihrem Verhalten die eigentlichen Dummen und Armen und Lächerlichen sind. Gott ist eben anders. Gott lässt sich nicht als Teil des Korinther-Klüngels vereinnahmen. Gott lässt keine Spielchen auf seine Kosten machen. Die Torheiten Gottes haben nichts mit dem Narrentreiben in Korinth zu tun. An dieser Stelle möchte ich euch von einer dieser Torheiten Gottes erzählen. Vielleicht oder bestimmt seine größte und nachhaltigste Torheit. Gott sitzt auf einem Stein und schaut den Menschen zu. Gott schaut oft und gerne den Menschen zu. Was in ihnen wohl vorgeht, fragt er den Engel, der ihm am nächsten steht. Ein Engel ist immer da. Verschiedenes, sagt der Engel. Er ist ein bisschen maulfaul. Wahrscheinlich denkt er, dass Gott nicht alles wissen muss. Aber was, fragt Gott. Der Engel hätte damit rechnen können, dass Gott nicht locker lässt. Er sagt also, manche sind gerade verliebt, anderen ist es langweilig. Da gibt es welche, die wütend sind, von denen einige wiederum gar nicht wissen, dass sie wütend sind. Es ist kompliziert. Menschen sind auch traurig, während andere sich freuen über eine Bockwurst mit Kartoffelsalat oder dasselbe Lied im Radio, wenn dasselbe Lied im Radio gespielt wird wie bei ihrem ersten Kuss. Gott schweigt eine Weile. Dann fragt er, wie fühlt sich das an? Was? Ja, alles. Der Engel überlegt. Ja, es fühlt sich unterschiedlich an. Wie ein Strudel im Bauch fühlt es sich an, wenn man verliebt ist. wie ein Stein auf der Brust, wenn man traurig ist. Es kann sich aber auch anfühlen wie eine Nebelwand, je nachdem. Manchmal fühlt man auch alles auf einmal. Menschen sind komplex, aber das weißt du ja. Sie sind so weit weg, murmelt Gott. Obwohl, das stimmt nicht, denn er kann sie ja sehen. Zum Beispiel den Mann mit der Wut im Bauch. Nur die Wut sieht Gott nicht. Ich will fühlen, wie sie fühlen, sagt Gott. Und der Engel erschrickt. Das willst du nicht wirklich, sagt er. Damit lieferst du dich aus. Gefühle sind unberechenbar. Zum Beispiel kann es schrecklich wehtun, verliebt zu sein. Aber auch schön, oder? Ja, auch schön, nickt der Engel. Gott überlegt. Dann hat er sich entschieden. Ich will das auch. Das geht nicht, sagt der Engel. Nein, das geht wirklich nicht, sagt ein zweiter Engel, der dazugekommen ist. Du bist Gott, Gott ist erhaben über alle Dinge. Aber ich will. Dann musst du Mensch werden. Du wirst lieben, wie sie lieben. Weinen, wie sie weinen. Du wirst lachen, wie sie lachen. Du wirst wütend sein. Du wirst dich einsam fühlen. Du wirst an dir zweifeln und du wirst sterben. Die Vögel verstummen. Der Wind schweigt. Die Engel halten den Atem an. Ich will, sagt Gott, und dann geht er und wird Mensch. Das ist wohl die größte Torheit Gottes. Er wird Mensch. Und nicht nur das. Gott geht sogar noch einen Schritt weiter. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wenn wir also unseren Glauben leben, so wie es uns Jesus vorgelebt hat, dann mögen wir anderen gegenüber manchmal töricht wirken. Vielleicht halten sie uns sogar für Narren, Narren um Christi willen. Aber gleichzeitig bringen wir damit zum Ausdruck, dass unser Glaube, unsere Hoffnung und unsere Liebe nicht an Klugheit, Erfolg oder Stärke hängen, sondern dass wir zu dem Gott gehören und nur zu dem, dessen Kraft uns durch seinen Sohn Jesus Christus gegeben ist. Amen.